Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 227 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 23. Mai 2025 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um die Solvenzquoten der Lebensversicherer und warum die plötzlich so niedrig sind.
Mit dem Headhunter Jan-Hauke Krüger sprechen wir über Personalsuche in diesen schwierigen Zeiten.
Und in den News der Woche zeigt eine aktuelle Studie von McKinsey, wie viel die Krankenkassen pro Versicherten ausgeben. In der Kfz-Versicherung klettern die Beiträge weiter nach oben. Die Deutschen erwärmen sich für die Elementarpflichtversicherung. Und die Allianz will Autofahrer besänftigen. Aber erstmal was in eigener Sache.
Werbung. Die meisten Trends kommen und gehen. Wir bei Balois setzen auf das, was bleibt und was Menschen in ihrem Alltag wirklich weiterbringt. Ob beim Kochen mit Freunden und Freundinnen, beim Sonntagsausflug im Cabrio oder beim Entspannen im Designerstuhl. Sicherheit bedeutet für jeden etwas anderes. Genau das haben wir verstanden und mit smarten Lösungen für Versicherungen und Finanzen ein Konzept geschaffen, das weit über das klassische Versichern hinausgeht. Als Versicherungstrendsetter verbinden wir seit über 160 Jahren Substanz mit Innovation und schaffen Vertrauen durch echte Partnerschaft. Für Makler und Maklerinnen bedeutet das ein starkes Portfolio, Top-Bewertungen und Services, auf die man sich verlassen kann. Für Kundinnen und Kunden mehr Freiheit im Alltag und das gute Gefühl, sicher zu sein. Balois, Versicherungstrendsetter seit 1864.
Aus der Redaktion.
Hallo zum Schmalltalk.
Hallo zum Schmalltalk. Hallo Schmidolino.
Na? Du hast dir mal wieder ein schönes Thema rausgesucht, dass du diese Woche recherchiert hast.
Nicht ich suche die Themen suchen mich.
Oh. Ja. Welches Thema hatte ich denn gefunden diese Woche?
Es hat mich so angesprungen, weißt du?
Hatte wieder was mit Zahlen zu tun vielleicht?
ganz warm.
Jetzt wüsste ich, worum es geht.
Ja. Ich bin immer so ein Gefahrensucher und da habe ich dann zufällig gesehen, dass die BaFin ihren Jahresbericht veröffentlicht hat. Mhm. Und da habe ich furchtlos reingeguckt. Und da hat mich was angesprungen, tatsächlich, dass die Solvenzquoten der Lebensversicherer eingebrochen sind. Und auch, ich meine auch sogar bei den Pensionsfonds ging es ein bisschen runter. Aha. Warte mal ganz kurz. Ach, so ein Zufall, hier habe ich die glatt noch. Bei den privaten Krankenversicherern sind sie ein bisschen runtergegangen, die Solvenzquoten. Müssen wir kurz nochmal erklären, was die Solvenzquoten sind, Schmidt?
Ja, oder? Mach mal.
Kannst du?
Nee. Nee. Doch. Die Solvenzquoten sagen aus, wie gut Versicherer eine sehr heftige Krise überstehen würden. Eine, die in 100 Jahren quasi nicht vorkommt. Mhm. Nein? Mhm. Doch.
Doch.
Genau. Und wenn es eine Solvenzquote von 100% ist, dann können die Versicherer auch in dieser Situation ihre Verpflichtungen weiter erfüllen. Alles über 100% ist besser. Alles unter 100%, da guckt dann die BaFin näher hin. Und geht in die Manndeckung, wie es so schön heißt, und schaut mit dem Versicherer, wie man denn das hinkriegen kann, dass sie auf die mindestens 100% kommen.
Genau. Also es ist das Verhältnis der künftigen Verpflichtungen und da kommt nämlich der Knackpunkt zum jetzt vorhandenen Geld und auch bald vorhandenen Geld. Und diese künftigen Verpflichtungen sind eigentlich der Knackpunkt. Die muss man immer abdecken können. Und wie... kleine mathematische Frage. Wenn du in 20, 30 Jahren etwas zahlen sollst, und das ist ja bei einer Rentenversicherung, bei der Lebensversicherung einfach mal der Fall, wie nennt man das, wenn man das auf heute runterrechnet?
Oh, das ist die, ist das nicht die Netto-Barwert-Betrachtung?
Oh, das ist mir jetzt zu kompliziert. Ich wollte auf Abzinsen, aber ich glaube ja, Netto-Barwert. Abzinsen. Du brauchst einen Zinssatz, mit dem du das auf heute runterzinst. Und was war denn eine Zeit lang mit dem Zinssatz von 2016 bis, sage ich mal, 2021?
Ja, der war natürlich relativ niedrig.
Der war tiefer als die Teppichkante. Also der war wahnsinnig niedrig. Wir hatten damals diesen komischen EZB-Chef, der mich heute noch im Traum verfolgt. Aber
Super Mario?
Super Mario, der war sowas von unsuper, das ist nicht zu fassen, aber der hatte den Teppich unter die Zinskante gehauen. Genau, und du hattest also nichts zum Abzinsen. Das heißt, die künftigen Verpflichtungen, selbst wenn die 20, 30, 50 Jahre in der Zukunft waren, waren die heute fast genauso viel wert, weil du konntest sie ja nicht abzinsen. Ne? Weißt du, wenn du mit 0% abzinst, ist es heute genauso viel wie damals. Das heißt, du musstest wahnsinnig hohe heutige abgezinste Verpflichtungen abdecken. Und dann kam Solvency II und hat die Zügel nochmal ein bisschen angezogen und alles nochmal ein bisschen verfeinert, tralala, und die Sicherheit und so. Und dann gab es eine sogenannte Übergangsregelung, die den Lebensversicherungen helfen sollte.
Genau.
So, und diese Übergangsregelung hat auch einen wunderschönen Namen. Das ist nicht zu fassen gewesen. Wie hieß denn das Ding nochmal? Rückstellungstransitional. So. Das sage ich dreimal, rückstellungstransitional, rückstellungstransitional, rückstellungstransitional. Es war so schön. So, und dann kam aber tatsächlich die Zinswende 2022, die Zinsen gingen hoch. Wir hatten plötzlich wieder was zum Abzinsen. Das heißt, die heutigen, wie hast du das nochmal genannt? Barwerte, ne? Netto-Barwerte.
Ja.
Die heutigen Barwerte, aber Barwert stimmt, glaube ich, sind zusammengeschrumpelt, weil ja plötzlich ein Zins da war. Und das wurde jetzt... Und dann sind die Solvenzquoten durch die Decke gegangen, weil die Lebensversicherer eben viel Geld hatten. So, das heißt, die BaFin hat dann letztes Jahr gesagt, wir brauchen das Rückstellungstransitional nicht mehr. Ihr rechnet jetzt anders und wir lassen das mal so ein bisschen ausklingen. Das ist jetzt, also wer es ganz genau lesen will, bei uns auf pfefferminzia.de, das ist jetzt die Kurzfassung im Scholle-Slang.
Ja, ich habe das auch nochmal verlinkt in den Shownotes.
Natürlich. Das hast du fein gemacht. Genau so machen wir das. Ne? Das heißt aber, dieses Rückstellungstransitional schleicht langsam aus. Und deswegen sind die Solvenzquoten jetzt erstmal gesunken.
Mhm.
Fertig.
Und zwar um wie viel?
Da weichen die Zahlen ab. Ich beziehe mich da auf die Zahlen von Franco und Bornberg aus dem MAP-Report, Branchenverband, GdV. Schöne Grüße, hat da auch was gehabt und die BaFin natürlich. Ich nehme jetzt mal die BaFin, das waren vorläufige, da ging die Solvenzbedeckung, wie es da so schön heißt, auch schön, von 485% im Jahr 2023, 485%, also alles fünfmal gesichert sozusagen.
Ordentlich aufgestellt, ja.
Ordentlich, auf 291 runter. Das ist im Durchschnitt, finde ich, immer noch komfortabel. Also,
ja. Steht die Branche insgesamt immer noch sehr gut da.
Ja, also wenn ich mir mal so eine alte Bankenkrise angucke, wo denen da die ganze Aktiva um die Ohren geflogen ist, das ist dann schon ein Unterschied. Also 291.
Also keine Krise.
Und es sind ähnlich, der Zungenschlag ist ähnlich. Also laut MAP-Report sind wir von 664 auf 340 runter. Also es ist ein ähnlicher scheinbarer Einbruch, aber es ist halt kein Einbruch, es ist einfach Mathematik.
Ja.
Genau, und damit, ich habe dann fröhlich getitelt, Solvency II ist jetzt endlich angebrochen, jetzt sind die wahrscheinlich schon vorher, denn das Rückstellungstransitional galt eigentlich bis 32, aber konnte ja keiner erwarten, dass die Zinsen steigen.
Ja.
Das hat ja keiner erwartet. No.
Ja, also das ist ein kleiner Hintergrundbericht, was denn da eigentlich so los ist in der Branche.
Ja, da war es los.
Um die Solvenz ist es gut bestellt insgesamt.
Also muss man so sagen, genau. Und es gibt welche, die sind wohl in die Manndeckung gegangen und die sind wohl auch unter 100% jetzt, ohne Übergangsregelung. Und da kennen wir aber inzwischen unsere liebgewonnene BaFin, die neue BaFin unter Marky Mark Branson. Die ist da schon nah am Puls der Zeit, würde ich sagen. Also das ist noch echt ein Unterschied zu früher.
Schön.
Habe ich jetzt wieder die ganze Zeit geredet?
Ja, das war's zum Thema Solvency II. Ich möchte Sie noch mal ganz kurz an unsere Leserumfrage erinnern. Die hatte ich Ihnen letzte Woche schon mal erwähnt und an die Hand gegeben. Da wollen wir so ein bisschen von Ihnen wissen, wie Sie sich Pfeffi in Zukunft vorstellen können, was Sie brauchen für Ihren Beratungsalltag, welche Tools Sie sich wünschen, welche Themen und so weiter und so fort. Also Ihre Gelegenheit, um uns mal zu sagen, wo der Hammer hängt, was Sie von uns brauchen. Machen Sie das. Der Link ist auch in den Shownotes. Und für alle, die mitmachen, da gibt es die Chance auf einen von drei Plätzen für die Power-Tage, unser Gesundheitsevent, das wir im November durchführen, speziell für Vermittler und an den Beratungsalltag, den stressigen, mitunter beratigen Alltag von Versicherungen, von Vermittlern angepasst, dass sie da mal ein bisschen lernen können, wie sie mit Stress und so umgehen, falls sie das noch nicht gut können.
Wahrscheinlich schreiben dann alle so, Quatsch nicht so viel beim Body oder so.
Genau, auch genau. Das können sie gerne
auch das schreiben. Mögen wir nicht, aber machen sie es trotzdem.
Genau, und dann machen wir jetzt weiter im Text.
Jo. Im Gespräch. Jan Hauke Krüger liebt die Versicherungsbranche. Und als sogenannter Headhunter versorgt er sie mit geeignetem Personal auf den richtigen Plätzen. Doch da kann eine ganze Menge schieflaufen, wenn die Falschen am Ruder sitzen oder man ganz einfach falsch sucht. Stichwort Post and Pray. Was mag das sein? Ja, erklärt er im Gespräch. Und er erklärt auch die Fallstricke im Geschäft und warum viele Versicherer, Achtung, nur so tun, als würden sie Leute suchen. Spannung steigt, lauschen Sie mal rein. Hallo Herr Krüger, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank, lieber Hans, ich freue mich dabei zu sein.
Nach so langer Zeit, ne? Vor 3 Jahren waren Sie das letzte Mal da. Herr Krüger,
aber auch.
Ja, ne? Und es geht wieder um das Thema Personal, Personalgewinnen, Fachkräftemangel und so weiter. Wie läuft's da bei Ihnen?
Bei mir läuft es gut. Mhm. Danke für die Nachfrage. freut mich auch, ja, weil das ist schon sinnvoll, wenn man langjährige Beziehungen hat, der Kunde immer wieder kommt und kauft. Und das sind dann schon sehr enge Kundenbeziehungen. Und von daher kann ich sagen, ja, Recruiting funktioniert, klar. Aber natürlich hat sich auch der Markt ein bisschen geändert und das Verhalten der Menschen, der Kandidaten hat sich geändert und das Verhalten der Versicherung, der Markt hat sich geändert, was sie so rausgeben oder was sie glauben, besser oder selber zu machen mit ihren HR-Recruiting-Teams. Also hat schon Veränderungen stattgefunden gegenüber von vor, sagen wir mal, 2, 3, 4 Jahren zu Corona-Zeiten. Aber bei mir ist Gott sei Dank alles easy und ich möchte auch, dass es so bleibt.
Ja, Änderungen machen mich schon mal neugierig. Was hat sich denn alles verändert und wie ist es heute?
Naja, egal was wir heute sagen, es gilt ja maximal 80-20 oder vielleicht 70-30, weil es A, meine Meinung ist und B, mein Blick auf den Markt ist und jeder kann das selber beurteilen. Aber die Grundtendenz war schon, dass man zu Corona-Zeiten auf Arbeitgeberseite gesagt hat, wir richten Recruiting-Center ein oder Recruiting-Teams ein, damit wir das stärker im Griff haben. Wir müssen uns da bemühen, Wahrnehmung am Markt zu generieren. Hat ja auch viel mit Marketing zu tun. Und dass unsere Leute selber die Leistung vollbringen, dann brauchen wir weniger Dritte. Das war eine Tendenz, weil der Bedarf auch hoch war und es ja so ein Gefühl gab, jeder kriegt jeden Tag 5 Chancen. Die Angebote steigern sich in Mondpreise, was die Gehälter angeht. Und man muss einfach nur Versicherungen schreiben können und dann hat man schon den nächsten Job. Das war ungefähr schwarz-weiß formuliert die Situation vor ein paar Jahren und heute ist es eben komplett anders. Die meisten sehen, dass ihre Recruiting-Teams maximal 50%, 60% gut funktionieren. Das ist dann schon ein hoher Wert. Manche funktionieren auch gar nicht. Auf der anderen Seite die Kandidaten und das merken natürlich nur die sich gerade bewerben, merken, dass der Markt sich gedreht hat und dass man zum Teil gar nicht wieder in den Markt eintritt, obwohl man nichts falsch gemacht hat. Man ist ein halbes Jahr draußen, dreiviertel Jahr draußen, man führt Gespräche und es tut sich nichts. Das ist eine starke Veränderung und wird natürlich von denen, die im Moment einen Job haben und sich nicht bewerben, gar nicht wahrgenommen.
Ja, da drängen sich sofort wieder so viele Fragen auf. Die Branche spricht doch immer so, ja, wir suchen händeringend Leute und alle sagen das eigentlich gefühlt, sage ich mal. Aber und Sie sagen jetzt, wer ein halbes Jahr raus ist, hat Schwierigkeiten wieder reinzukommen. Wie passt denn das zusammen?
Super komplex. Ich bleibe mal auf der Meta-Ebene mit 2, 3 Punkten und dann gucken wir mal, ob das schon hilfreich ist. und wie gesagt, das ist meine Meinung, aber ich glaube, ich bin ganz gut vertratet und kommuniziere ja jeden Tag in den Markt rein und auch bekommen wir eben auch Antworten. Ich glaube nicht, dass jede Position, die ausgeschrieben ist, tatsächlich besetzt werden soll.
Oha.
Ist eine harte Aussage.
Ja.
Aber bei manchen Unternehmen ist, glaube ich, die Anzahl der Positionen zu 80% nicht so, dass man sie gerne übermorgen besetzen würde. Warum macht man das? Das sind Marketinggründe, das sind Symbolhaftigkeiten, dass man wächst, dass man dynamisch ist. Aber auf der anderen Seite ist immer die Überlegung, was wäre, wenn wir das mit KI oder Automatisierung hinbekommen und den Mitarbeiter nicht brauchen. Das ist hart ausgedrückt, aber live ist es so, das bekomme ich auch von Arbeitgebern bestätigt. Dennoch sagen alle, wir suchen, weil es ja auch in die Zeit passt mit dem Thema Fachkräftemangel. Und ich bin der Falsche, um zu diskutieren, ob es da ist oder nicht, der Fachkräftemangel. Und das betrifft ja, glaube ich, verschiedene Branchen in unterschiedlicher Intensität. Aber in der Versicherungsbranche haben wir natürlich das Problem. Und ich will jetzt nicht das erzählen, was alle anderen Vorstände irgendwelche Überschriften rauskloppen. Ja, in 5 Jahren verlieren wir 30% der Boomer etc. und Generation X, zu der ich gehöre, die gehört auch schon dazu und bereitet sich auf einen Ruhestand vor, vielleicht in 3, 4, 5 Jahren. Ja, das sind alles Statements, ja, die müssen wir nicht wiederholen, weil die klar sind. Und natürlich freut sich dann eine Generation, die nach mir kommt mit Y, Millennials und so, die ziehen durch und der Schornstein geht auf und die gehen nach oben. Natürlich haben wir ein Nachwuchsproblem. Das ist aber jetzt nicht mein Thema, weil ich nicht Nachwuchs generiere. Aber natürlich ist es ein Problem, wenn ein Versicherungsvorstand, branchenfremd, seit einem Jahr dabei, einer der größten Versicherer in Deutschland, dann dauernd etwas erzählt von, die Branche ist sexy, ja, und wir müssen nur schneller werden. Ich kann Ihnen sagen, ich habe 30 Jahre Erfahrung, ich finde die Branche sexy und ich lebe Leute, die sind Ende 20, dreisprachig, zweimal Studium gemacht, Auslandsaufenthalt und kümmern sich um irgendwelche Rückversicherungsdeckungen von Produktrückrufthemen in der Automobilindustrie. Natürlich sind die international unterwegs und extrem sexy, diese Jobs. Ja, aber es gibt eben auch Jobs, die sind null sexy, die müssen einfach noch gemacht werden und die Branche selber will ja auch, dass man sich von solchen Jobs trennt und damit das automatisiert ist. Aber die per se Aussage, die Branche ist sexy, nein, ist sie eben nicht. Und dafür gibt es ja auch Anlässe, das sehen wir in der Schadenbearbeitung. Ja, wenn Sie als Kfz-Kunde ein halbes Jahr, 3, 4 Jahre auf die Schadenregulierung warten, haben Sie einen Hals bis dort hinaus. Und das zeigt eben, dass die Branche im Moment auch ihre Probleme hat. Und der junge 16-, 18-, 20-Jährige sagt dann nicht, ja, die Branche ist sexy. Und dafür gehen wir auch falsch an den Markt ran. Aber wir wollen ja auf der Überschriftenseite bleiben. Es werden viele Positionen, glaube ich, nicht, die sollen gar nicht. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die, die besetzt werden sollen. Da sage ich es schon seit Jahren und ich bleibe dabei, nicht weil ich stur bin, sondern weil die Realität mich bestätigt. Es sind die falschen Leute mit den falschen Impulsen, mit den falschen Motivationen beauftragt, diese Position zu besetzen. Und wenn keine Bewerbung reinkommt, man macht dieses Post and Pray oder whatever. Ja, dann sagen manche, die im Recruiting-Team sind, na klar, wir sprechen ihn über Social Media an, wir versuchen ihn anzutelefonieren. Die geben sich richtig Mühe und die machen einen guten Job, keine Frage. Recruiting funktioniert. Aber wenn sie Leute haben, die Mitte 20 sind, deren Elterngeneration auf Abteilungsleiterebene ist und wir akzeptieren, dass diese Menschen sagen, auch bei den Recruiting-Teams, nee, telefonieren tue ich nicht. Und solche Aussagen kommen. Das steht nicht nur in der FAZ.
Aber
Dass wir
man muss
15- bis
telefonieren.
20-Jährige haben, die sagen, wir können nicht mehr telefonieren, wir wissen gar nicht mehr, wie wir Anrede machen. Und dann lässt man das als Arbeitgeber stehen. Ja, dass jemand sagt, ich telefoniere nicht als Kommunikationsaussage, dann ist das natürlich schon ein deutliches Zeichen.
Was ist ein Post and Pray?
Dass sie eine Anzeige veröffentlichen und warten, was reinkommt.
Okay. Und Sie sagen die Recruiting-Abteilung, was machen die denn noch alles falsch?
Naja, also erstens muss man sagen, Recruiting funktioniert.
Haben
Ja,
Sie ja gesagt,
und das
genau.
ist eine ganz positive Aussage. Natürlich funktioniert Recruiting. Mal besser, mal schlechter. Die Entscheidung trifft ja immer der, der es zu verantworten hat und der dafür in die Bütt geht. Und natürlich sind wir ganz anders als vor 10 Jahren, 15 Jahren. Ja, ich bin ja in Hamburg, wenn da jemand von Beiersdorf jemand von Otto angesprochen hätte, da wäre es eine Revolution gewesen. Heute ist das easy peasy Standard. Und das über soziale Netzwerke oder Telefonnummer rausfinden, anrufen, wie auch immer. Das ist die gesamte Bandbreite dessen, was diese Recruiting-Teams schon gut machen. Aber es machen vielleicht 20% den Job und 80% nicht. Und das ist das Problem. Und natürlich kann ich jetzt sagen, ja, welchen Beitrag leistet HR denn zum Unternehmenserfolg? Kein. Inwieweit werden sie dafür auch incentiviert? Null. Inwieweit ist die Leistung der Recruiter messbar und gehaltsabhängig? Null.
Null.
Und wenn Sie dann Leute haben, die, und das ist jetzt nicht boshaft gemeint, sondern einfach beschreibend, Mitte, Ende 20 sind, Psychologiestudium abgebrochen haben, zu 70% weiblich, ist so, in der HR-Abteilung sitzen und zu mir dann sagen, Herr Krüger, ich suche hier Vertriebsmitarbeiter, aber ich selber würde das natürlich nie machen. Das ist ja nichts für mich. Dann erkennen Sie schon den mentalen Unterschied zur Identifikation der Aufgabe und zu dem, was der Kandidat machen soll und zu dem, was HR quasi zwischen den Zeilen den Menschen feedbackt. Nein, nein, ich bin ja hier halb studiert und ich bin in der Entscheiderposition und Versicherung verticken. Das ist ja nun das Letzte und das würde ich nicht machen.
Was sollte man denn stattdessen sagen?
Wenn so eine
sagen?
Vibration rüberkommt,
ja.
Unausgesprochen, wie auch immer,
ja,
ja, dann muss mir keiner erzählen, dass die Leute, die in erster Selektionssituation sind, das sind ja Phasen, dass die irgendwie, wenn die nichts vom Job verstehen, dann wirken die natürlich auch nicht überzeugend. Wenn ich rede mit jemandem, dann ist der nach anderthalb Minuten Feuer und Flamme.
Ja, was ist denn da besser? Wie spricht man die besser an?
Ich komme aus der Branche, ich kenne die Branche, ich lebe jeden Tag die Branche, ich kann auch nichts anderes, aber ich weiß die fachlichen Inhalte, ich weiß, welche Company wofür steht, welche Company im Moment ein Führungsproblem hat, welche Company ein Vertriebsproblem hat, bei welcher Company Menschen sind, die sich auch gerne mal bewegen oder auch Unternehmen, wo die Menschen eher hingehen, um zu bleiben. So, und diese Durchdringung, einmal sachlich, fachlich, und ich mache ja, wie Sie wissen, Gewerbe, Industrie, alles so von 75.000 aufwärts bis ungefähr 150. Also ich sage immer, ich bediene die Mitte, die 60% in der Mitte, 20% Vorstände oben, macht jemand anders, 20% unten, von der Poststation bis zur Küche, macht auch jemand anders. Ich kümmere mich um die breite Mitte. Und da ist eben die Erfahrung, dass ich A, die Aufgabe inhaltlich beurteilen kann und mich dann dem Menschen auch widme und durch viele, viele Jahre Erfahrung auch weiß, okay, was könnte den gerade beschäftigen? Wovor hat er Angst? Was muss ich ihm auch vornherein sagen, damit wir möglichst kurz miteinander sprechen, wenn es ihm nicht gefällt? Das ist eine Stärke, eine Souveränität, eine Nonchalance auch mit Menschen umzugehen, die ich mit Mitte 20 nicht hatte. Machen wir uns nichts vor. Ja, und auch wenn das jetzt ein paar Jahre weg ist oder 35 Jahre her ist, das wirkt natürlich auf den 28-Jährigen genauso wie auf den 48-Jährigen. Weil er merkt sofort, er spricht mit einem Profi.
Und das feuert die Leute dann eher an, sozusagen?
Naja, zumindest sind sie motiviert, weil ich schnell und zügig mit ihnen ins Gespräch komme, weil sie merken, dass ich Interesse an dem einzelnen Menschen habe, dass ich weiß, worum es geht und nicht nur erzähle, was im Prospekt steht. Nirgends ist alles Gold, was glänzt. Ich weiß die Vor- und die Nachteile und ich weiß die Challenge, wenn jemand in eine Veränderungssituation geht. Und natürlich ist dann ein ganz hohes Vertrauen da, dass die Leute sagen, naja, den kannst du fragen, der weiß es.
Ja. Bei wem sind Sie denn dann angedockt? Bei den HR-Abteilungen oder Stufe höher?
Also, wenn Sie das jetzt eins und eins zusammenzählen, wir beide,
ja,
können Sie erahnen,
ich
dass
was.
Ich oben, wenn HR nicht beteiligt ist. Und das meine ich null. Da auf die einzelne Person, jeder Einzelne ist toll, keine Frage. Aber natürlich bin ich dankbar für HR-Abteilungen, die sich darauf reduzieren, den Vertrag mit mir zu gestalten, die Überweisung zu tätigen, der Rechnung und fertig. Und
was sagen die denn dazu?
HR-Abteilungen machen das von sich aus.
Ah. Sie
sagen, Herr Krüger, ich mische mich gar nicht ein. Sie sind ja mit unserem, sagen wir mal, Senior-Partner zusammen.
Ja.
Und ne, Sie sind ja ähnlich alt, verstehen sich beide gut. Ich mische mich da nicht ein. Sie informieren mich, wenn Sie soweit sind, mit dem und dem Profil.
Das war schön,
und das,
ne?
Das ist total nett, ja, da mache ich Kopfsprünge, wenn ich sie könnte, ja, so. Aber genau das ist die Situation und was heißt, ich habe Glück? Nee, das ist auch Strategie und das ist auch meine Absicht, dass ich mit dem Entscheider, mit dem Bedarfsträger direkt spreche. Und jetzt sage ich einen Satz, den Sie gerne da fragen können, aber ich beantworte ihn nicht. Sie können sich nicht vorstellen, wie intensiv mein Austausch mit meinen Auftraggebern ist. Ich sage es Ihnen ganz so, ganz lieb gemeint. Sie haben keinen blassen Schimmer, wie intensiv wir kommunizieren.
Deswegen will ich es wissen.
Beispiele. Wir schreiben SMS morgens um 6:30. Wir telefonieren am Wochenende. Wir schreiben und informieren uns gegenseitig über den aktuellen Stand, damit wir on track sind. Es gibt definierte Personen, die entscheiden und andere, die werden angehört, aber sind im Kommunikationsprozess nicht drin, weil sie natürlich beteiligt sind, aber sie sind nicht die Entscheider. Und deswegen muss man auch immer ganz klar fokussieren, wer kümmert sich drum. Viele Köche verderben den Brei. Und dann haben sie den, der hat's gut gemeint und der hat mal dran gedacht und der ist über Zufall drüber gestolpert. Dann wird das nichts. Und der Kandidat merkt das auch und sagt, okay, der Prozess ist super definiert, optimal in der Kommunikation. Ich bin ganz schnell mit den Kandidaten. Wir mailen innerhalb von 1-2 Tagen, ist auf jeden Fall die nächste Info da. Oder die Kandidaten sagen, Herr Krüger, Wahnsinn, wie schnell das Feedback kommt. Ja. Und das hat etwas mit Nähe zum Auftraggeber zu tun. Und diese Nähe kann ich reflektieren zu den Kandidaten. Ja. Das sorgt für Vertrauen, das sorgt für Ernsthaftigkeit. Und Gegenbeispiel, und ich finde es bemerkenswert. Natürlich, wenn Bereichsleiter, wie auch immer, Manager am Wochenende sagen, na klar, Krüger, nehmen wir uns eine halbe, dreiviertel Stunde, gehen die Themen durch, weil ich in der Woche nicht konnte und du machst es am Sonntag. So, das ist die Realität. Und das bedeutet Einsatz und die Meile mehr gehen. Ja, wenn sie manche sagen, mach mal eine kürzere Mittagspause, ja, dann kriegen die schon Herzkasper. Und das hat etwas mit Einstellung zu tun, aber auch mit Liebe zu dieser Tätigkeit. Und für mich ist ja nicht nur Geld verdienen, sondern ich will Menschen bessere berufliche Optionen bieten.
Dann wüsste ich ganz gerne mal, ich kann mir jetzt vorstellen, dass Sie da nicht wirklich alles Personal vermitteln. Was für Personal vermitteln Sie dann?
Wie gesagt, ich mache das zum einen an dem Gehalt fest, weil das meine Spielwiese ist. Zum anderen ist es Gewerbe, Industrie, das heißt, der Endkunde meines Kunden ist immer Business to Business und nicht Business to Consumer
oder Customer. Ich meine, welche Positionen, also wie hoch sind die angebunden?
Also ganz aktuell ist eine Position, wo jemand bei einem Industriemakler das Sachversicherungsgeschäft im Team managt, in Anführungsstrichen zweite Reihe, verdient ungefähr 80.000, kein Firmenwagen, hat eine 40-60 Office-Regelung und muss ganz tief drin sein in internationalen Sachversicherungsprogramm.
Okay.
So, das ist der Level. Dann nehmen wir ein Level höher, damit Sie ein Beispiel haben. Okay. Jemand, der eher bei 120.000 liegt. Anderes Unternehmen, aber ähnliche Funktion. Der dann aber noch stärker fachlich in den internationalen Themen drin ist, den man braucht, wenn in einem asiatischen Land ein Erdbeben passiert oder wenn in einem nordafrikanischen Land NetCat-Katastrophen stattfinden und er das versicherungstechnisch inhaltlich so formuliert hinsichtlich Deckung, Vernehmungsbedingungen etc., dass der Kundenbetreuer mit dem Endkunden Industrieunternehmen da eine fachliche Unterstützung hat. Zwei typische Projekte.
Dann nehme ich die einfach mal. Wie sprechen Sie die denn eigentlich an? Also wie finden Sie solche Leute? Das ist schon speziell.
So wie alle. Über Social Media, das ist Nummer eins. Ich war gerade letztens bei BDU in so einer Online-Schulung, obwohl ich da nicht Mitglied bin, aber die mögen mich irgendwie. Und ich habe gesagt, komm, ich bin nicht so ein Vereinstyp und bin ja auch nur eine One Face to the Customer. Aber die laden mich ein und ich darf die PDFs bekommen mit den Summaries etc. Und da sind natürlich auch die großen Companies mit den großen Damen und Herren. Ja, und die wirklich Schlachtzahl haben mit 50 bis 100 Leuten und internationale Projekte machen. Und die erste Aussage ist, natürlich ist Social Media für uns erfunden worden. Nicht unbedingt Xing, aber die sprechen über LinkedIn, auch über inländische, ausländische Themen. Das heißt, es geht darum, einen Blick zu bekommen, möglichst schnell, wer ist potenzieller Kandidat. Und da muss ich mal für die Versicherungsbranche eine Lanze brechen. Wir sind unheimlich kommunikativ. Das ist bei einem Forschungs-Entwicklungsingenieur im Automobilbereich deutlich anders. Deutlich anders. So. Das heißt, wir nutzen Social Media. Und dann nutzen wir die gesamte Palette, all you can eat, alles, was Sie sich vorstellen können. Das ist eine Anzeige. Natürlich mache ich auch Marketing, ja, und versuche über die Anzeige auch Leute zu gewinnen, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ist ja nur die halbe Arbeit, ja, wenn die auf mich zukommen. Das zweite ist natürlich Social Media, natürlich Leute ansprechen am Arbeitsplatz nach den gesetzlichen Vorgaben, 2 Minuten etc. Telefonate zu Hause, Telefonate in der Freizeit, E-Mail-Austausch. Also alles, was ich vorstellen könnte, die Wege, die wir gehen, sind vermutlich alle dieselben. Die Frage ist, wer geht sie schnell, wer geht sie zügig, wer geht sie im Kreis und wer geht sie in der Gerade?
Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie dann aber Leute abwerben, dass dann andere Unternehmen ziemlich stinkig sind. Und haben Sie Feinde?
Also ich glaube nicht, dass ich als private Person Feinde habe. Das hoffe ich auch. So, beruflich auf keinen Fall. Ja, weil alle erwachsen genug sind,
sportlich,
zu wissen, ob der von der, ich sag jetzt mal zwei Namen, ob der von der Allianz zur AXA geht oder von der AXA zur Allianz, was in beiden Fällen selten vorkommt, dann ist es beiden Unternehmen relativ wurscht, ob die Kontakte direkt entstanden sich oder ein Berater dazwischen war. Das muss man sportlich sehen. Und natürlich gibt es Unternehmen, die ich für mich definiert habe, die eher dazu taugen, dass sie für mich so etwas wie ein Talentpool sind. Oder es gibt Unternehmen, die ich in Ruhe lasse, weil die freundschaftlich Beziehungen zu Kunden von mir haben, wo ich dann auch sage, komm, ja, ich gehe die Kandidaten von dem Kunden oder von dem Arbeitgeber nicht an, obwohl ich eigentlich freies Schussfeld hätte. Aber wenn der ganz eng mit einem anderen Kunden von mir zusammenarbeitet, dann muss das ja nicht gesagt werden, ja, wir finden den Krüger super und der andere sagt, nee, der klaut uns die Leute. Da beschränke ich mich also gerne, weil ich auch so ein bisschen auch ein, oder was ist ein bisschen ein moralisches Konzept für mich habe, wie ich meinen Job machen möchte.
Da müssen Sie ein bisschen, Sie müssen ein bisschen gucken, was Sie tun, ne? Schon.
Ich achte darauf. Ja. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, ne? Also es gibt jetzt, sagen wir mal, 4, 5 Industrieversicherungsmakler, Aon, Marsh, Willis, Funk, Ecclesia, you name it. Ja, so, um mal große zu nennen. Und dann gibt es natürlich noch Emma Trove und GGW Group. Und jetzt haben wir, glaube ich, alle groß genannt. Wie auch immer, die anderen sind mir nicht böse. Und wenn dann ein Berater gibt, der sagt, pass mal auf, du hast ein tolles Profil. Ich bringe dich zum 1 und es klappt nicht. Dann sagt er, okay, ich bringe dich zu 2. Klappt nicht, dann sagt er, ich bringe dich zu 3. Klappt auch nicht. Mache ich nicht. Ist mir fremd. Habe ich vor 10 Jahren schon nicht gemacht, vor 20 Jahren nicht gemacht. Mache ich nicht. Weil das ist irgendwie Hauptsache CV-Trading und ich bringe den irgendwo unter. A, es wird dem Menschen nicht gerecht. B, wer sich bei wohlfühlt, fühlt sich garantiert bei nicht wohl. So, und wenn ich das nicht weiß, kann ich natürlich so tun, als wenn ich dumm bin und sagen, ja, wir bringen den, sind alles tolle Unternehmen. Ja, sind alles tolle Unternehmen, aber man muss eben schon meiner Meinung nach auch wissen, welches Unternehmen tickt wie, welches Unternehmen geht wie an den Markt und ist es für den einzelnen Mitarbeiter hilfreich, sich dorthin zu entwickeln, oder ist es irgendwie vom Regen in die Traufe? Deswegen bin ich ganz selektiv, habe gute Ideen und wenn es klappt, freuen wir uns. Aber natürlich kann ich auch bei manchen sagen, pass auf, ich habe keine Idee, ich kann dir nicht helfen. Ich schränke mich da ungern selber ein, aber ich will fair sein. Ich habe dich bei mir quasi im Deckungsstock, ja, so in der Halteposition, aber ich habe keine Idee.
Klasse. Herr Krüger, das würde ich als Schlusswort nehmen. Die Zeit ist schon wieder vorangeschritten, aber es war sehr, sehr interessant. Ja, ja. Okay. Haben Sie vielen Dank für die Auskünfte und hoffen wir einfach mal, dass Sie ganz viele Menschen in tolle Jobs vermitteln können. Vielen Dank.
Danke. Auch weiterhin und danke für den zweiten Auftritt und bleiben Sie mir gewogen. Gerne bis zum nächsten Mal.
Das machen wir.
Bis dann. Tschüss.
Die News der Woche. Die Krankenkassen geben Jahr für Jahr mehr für ihre Versicherten aus. Nur, wie viel ist es überhaupt pro Person? Im sogenannten GKV-Check-up 2025, also einer Studie von McKinsey, tauchen nun aktuelle Zahlen dazu auf. Danach beliefen sich die Kosten pro Kassenmitglied im Jahr 2023 im Schnitt auf knapp 3.880 Euro. Seit 2019 legten die Kosten über alle Kassen hinweg deutlich zu, im Schnitt um 3,3-6% pro Jahr.
Und wofür geben die Kassen das meiste Geld aus? Für Krankenhausaufenthalte ihrer Versicherten. Diese machten 2023 rund ein Drittel des Gesamtbudgets aus. Das entspricht 1.262 Euro pro Versichertem. Auf Platz 2 folgen die Ausgaben für Arzneimittel mit knapp 674 Euro pro versicherter Person. Direkt dahinter liegen die ärztlichen Behandlungen, die rund 634 Euro pro Kopf kosteten.
Besonders auffällig? Prozentual am stärksten gestiegen sind die Ausgaben für die häusliche Krankenpflege. Mit einem Zuwachs von 9,2% jährlich zwischen 2021 und 2023. Grund dafür sind vor allem höhere Löhne für Pflegerinnen und Pfleger. Trotzdem belegt die häusliche Krankenpflege mit 127 Euro nur Platz 8 unter den größten Ausgabenposten.
Die Prämien für Kfz-Versicherungen steigen das dritte Jahr in Folge deutlich. Laut dem aktuellen Kfz-Versicherungsindex des Vergleichsportals Verivox liegen die Preise im Schnitt 16% über dem Vorjahresniveau. Besonders betroffen sind Policen der Vollkasko- und Teilkasko-Versicherung. Aber auch in der Kfz-Haftpflicht liegt das Plus bei rund 15%.
Insgesamt zahlen Autofahrer im April 2025 also rund 50% mehr für ihre Kfz-Versicherung als noch vor 3 Jahren. Die Entwicklung ist eine Folge deutlich gestiegener Schadenkosten, vor allem durch teurere Ersatzteile und Werkstattleistungen.
Die Branche befindet sich weiterhin in einem Sanierungsprozess, sagt Aljoscha Ziller, Leiter Versicherungen bei Verivox. Zwar würden die bisherigen Beitragserhöhungen erste Wirkung zeigen, doch ein vollständiger Ausgleich der Verluste sei noch nicht erreicht.
Die neue Bundesregierung will eine Elementarpflichtversicherung einführen. Wie steht aber eigentlich die Bevölkerung dazu? Das wollten die Analysten des IFO-Instituts wissen, fragten mal nach und trafen auf Zuspruch. Denn 39% der Haushalte befürworten eine solche Elementarpflichtversicherung, während 34% neutral dazu stehen. Nähere Infos bekamen die Befragten erstmal nicht.
Nach weiterer gezielter Informationen über die Höhe staatlicher Hilfen, bis zu 80% der Schäden nach der Flut wurden nämlich öffentlich bezahlt, stieg die Zustimmung deutlich. Vor allem Haushalte in Gebieten mit geringem Überflutungsrisiko erkennen offenbar die Vorteile eines solidarischen Versicherungssystems.
IFO-Expertin Marie-Therese von Schickfuß sagt dazu: Vor allem aus Gründen der Fairness sind viele Haushalte bereit, ein solidarisches Versicherungssystem mitzutragen. Selbst dann, wenn sie selbst kaum direkt davon profitieren würden. Eine Elementarpflichtversicherung sehen die Menschen dabei als fairer und gesellschaftlich kosteneffizienter an als staatliche Ad-hoc-Hilfen.
Die Versicherungswirtschaft indes zeigt sich allerdings skeptisch. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft warnt vor steigenden Prämien infolge häufiger auftretender Klimaschäden. Die Prämien für Wohngebäudeversicherungen könnten sich in den nächsten 10 Jahren verdoppeln, wenn keine ausreichenden Präventionsmaßnahmen ergriffen würden.
Achtung, Fangfrage. Ziehen Sie sich im Autoradio gern mal ein knalliges Stück Rockmugge rein? Oder sogar das ein oder andere Technobrett? Dann laufen Sie Gefahr, besonders aggressiv zu fahren. Die Allianz Österreich will das ändern und hat deshalb eine sehr sanfte und ruhige Playlist entwickelt. Zusammenstellen können Sie sie auf Spotify. Die Stücke dort laufen eher gemächlich, was auch den Fahrstil der Hörer besänftigt. Aber sie orientieren sich an den bisherigen Hörgewohnheiten. So zumindest der Plan.
In der Pressemitteilung heißt es wörtlich: Songs mit über 120 Schlägen pro Minute erhöhen nachweislich die Wahrscheinlichkeit für riskanteres Fahrverhalten, etwa Spurwechsel oder starkes Beschleunigen. Schläge pro Minute heißen im Musikjargon auch Beats per Minute, kurz BPM. Und laut Allianz Österreich steigern 60 bis 80 BPM die Konzentration und tragen zu ruhigerem Fahren bei.
Umsetzen soll das Projekt Seatbelters eine neue von der Allianz selbst entwickelte In-App-Erfahrung in Spotify. Aus dem Marketing der Allianz Österreich heißt es weiter: Musik kann unsere Stimmung beeinflussen und auch unseren Fahrstil. Mit Seatbelters bringen wir ein Angebot auf die Straße, das Sicherheit mit persönlichem Musikgeschmack verbindet. Kein erhobener Zeigefinger, sondern ein smarter Impuls, der im Ohr beginnt und im Fahrverhalten ankommt.
Und nicht in die Beine geht. Wer das mal ausprobieren möchte, braucht ein Spotify-Konto und muss nur noch auf den Link klicken, den wir in den Shownotes hinterlegt haben.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer: Bleiben Sie optimistisch, fahren Sie vorsichtig, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.